bei mir muss man immer ein bisschen umbauen, weil ich nicht der Mann bin, der gerne auf der Kanzel steht, sondern ich bin jemand, der sich gerne bewegt. Wenn man mich auch im Büro anruft, das Erste, was ich mache, ist, ich stehe auf und laufe dann herum, wenn ich telefoniere. Das ist irgendwie so ein innerer Reflex. Ihr Lieben, habt ihr einmal die Stille auf unseren deutschen Straßen wahrgenommen? Vielleicht ist das Beispiel jetzt ein bisschen weit hergeholt, wenn ihr direkt aus dem Urlaub gekommen seid und an ein paar Stunden im Stau gestanden seid. Aber wenn ihr mal in so gut wie allen ost- oder südeuropäischen Ländern unterwegs seid, dann ist das Ganze mit der Straßenstille relativ weit hergeholt. Weil die allzeit bekannte Hupe, die wir in Deutschland, so habe das zumindest ich gelernt, wir nur im äußersten Notfall benutzen sollten und dürfen, die gehört dort in diesen Ländern zum tagtäglichen oder zur tagtäglichen Kommunikation im Straßenverkehr. Hupen hat dort Bedeutungen wie: Achtung, ich biege gleich ab. Also man setzt keinen Blinker, sondern man hupt halt viermal und dann biegt man einfach ab. Hupen kann bedeuten: Parkst du aus? Hupen kann bedeuten: Mein Freund, wehe, du wechselst jetzt auf meine Spur. Und ich glaube, dass man den deutschen, teilweise auch chaotischen Straßenverkehr erst zu schätzen lernt, wenn man das gerade erzählte Beispiel selbst erlebt hat. Oder du lernst erst nach einem längeren USA-Aufenthalt beispielsweise das gute alte deutsche Vollkornbrot wieder zu schätzen, weil in Amerika isst man eigentlich nur Weißbrot. Als eine Person, die regelmäßig große Mengen an Kaffee konsumiert, durfte ich vor ein paar Wochen durch den Kauf von einem neuen Kaffeeautomaten wieder ganz neu wahrnehmen, wie gut Kaffee eigentlich schmecken kann. Mit der Folge, dass sich mein Kaffeeverbrauch nochmal um das Erhebliche gesteigert hat. Ich glaube, dass in unser aller Leben es Dinge gibt, dass es dort Kleinigkeiten gibt oder Selbstverständlichkeiten, die einem erst auffallen, wenn man sie vergisst oder längere Zeit nicht erlebt hat. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch eigene Beispiele erzählen kann. Meine Frage an Sie, an dich ist: Was solltest du in deinem Leben mal wieder bewusster wahrnehmen? In unserem Glaubensleben, in unserer Jesus-Nachfolge, auch in der Feier von unseren Gottesdiensten gibt es Elemente und Dinge, die im Lauf der Zeit zu einer Selbstverständlichkeit werden. Das hoffe ich zumindest. Regelmäßig die Bibel lesen, Gebetszeiten, intensive Zeit mit Gott verbringen, Gemeinschaft mit anderen Christen pflegen. Das sind Selbstverständlichkeiten, die wichtig und ganz zentral für unseren Glauben sind. Und da wünsche ich mir manchmal, dass das Aufraffen, diese Dinge in meinem Alltag zu verankern, dass es nicht mit so viel Anstrengung verbunden ist. Dinge, die aber auch zu einer Selbstverständlichkeit werden, die stehen auch immer in Gefahr, nicht mehr bewusst wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, das ist dann nicht gut. Vor knapp einem Jahr predigte ich hier an derselben Stelle in der EMK Mössingen und bis zum aaronitischen Segen lief soweit alles in geordneten Bahnen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Und dann kam er, Nummer 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Und dann kam Schweigen von mir. Und dann ging das Gestolpere und das Herumgedruckse los. Rückmeldungen zum Gottesdienst gab es einige. Ein paar oder die allermeisten bezogen sich aber auf den nicht korrekt ausgeführten Segen von mir. Meine Ausrede ist dann, dass es jedem Hauptamtlichen irgendwann mal passiert. Bei mir ist dann halt in Mössingen passiert. Fehlt der Segen am Ende des Gottesdienstes oder verändert sich beim Segen sprachlich irgendetwas, dann kann das für den einen oder für den anderen Besucher so sein, als ob alles Vorherige, alles Gehörte, alles im Gottesdienst Erlebte keine Gültigkeit hätte. Als ob dem allem irgendwie der Boden entzogen sei. Es fehlt eben der Sackzubinder, der den Gottesdienst rund macht. Der Segen als zentrales und wichtiges Element im Gottesdienst, als Selbstverständlichkeit, zu Recht. Doch ich habe mich gefragt, was hören wir dort eigentlich Woche für Woche? Was wird uns im Regelfall, wenn es der aaronitische Segen nach 4. Mose 6 ist, was wird uns dort wöchentlich zugesprochen? Ein kleiner Ausflug und ein kleiner Einblick in eine Selbstverständlichkeit unseres Glaubens an 4. Mose 6, 22 bis 27, um mal wieder eure Wahrnehmung am Ende des Gottesdienstes zu schärfen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und er gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ihr Lieben, schon in der Einleitung zu der bekanntesten Segensformel im AT und auch im Neuen Testament zeigt sich ein allgemeines zentrales Element des Segens. Das gilt für alle Segen, die in der Bibel stehen, für alle Segenszusprüche. Nämlich Gott selbst ist derjenige, der den Segen spendet, niemand anderes. Gott spricht und gibt dann diesen Segen an Mose weiter. Weder Mose noch Aaron noch irgendein anderer Mensch haben sich diese Segensworte ausgedacht. Sie stammen von Gott selbst. Das wird auch, das werdet ihr gleich merken, durch die später folgende dreifache Nennung des Gottnamens Jahwe in den einzelnen Segenszusprüchen deutlich. Gott ist der Spender des Segens und er verbindet das gleichzeitig mit einem Auftrag zum Segnen an Aaron und seine Nachkommen. Das waren damals die Priester. Der Segen soll durch Menschen an andere weitergegeben werden. Und ich kann dir jetzt zusprechen, dass genau du damit beauftragt bist, diesen Zuspruch Gottes weiterzugeben. Weil laut 1. Petrus 2, Vers 9 gehört nämlich jeder, der Jesus nachfolgt, zum königlichen Priestertum. Und das hat zur Folge, dass deine Berufung darin liegt, den Segen Gottes hier an deinen Nebensitzer, an deine Arbeitskollegin, an dein Kind weiterzugeben. Und auch an die Menschen, die dir gerade überhaupt nicht sympathisch sind. Zu segnen ist Aufgabe der hauptamtlichen Person. Und ich kann euch sagen, in diesem Fall ist jeder von uns. Unabhängig von Alter, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Hautfarbe, von der sexuellen Orientierung, von der aktuellen Gefühlswelt. In jedem Fall ist jeder von euch eine hauptamtliche Person. Und er hat dieses Privileg zugesprochen bekommen. Also mach dich auf und sprich folgende Worte. Der Herr segne dich und behüte dich. In diesem ersten Segenswunsch wird deutlich, wie persönlich Gott es meint. Es geht um dich und du darfst dich jetzt angesprochen fühlen. Segen heißt, etwas Gutes über einen anderen Menschen auszusprechen. Segen heißt die Zuwendung Gottes, also die Zuwendung von Gutem zu empfangen. Gott tut dir Gutes, er segnet dich. Gott ist gut, Gott tut Gutes. Glaubenssätze, die in meiner Kindheit eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Umso älter ich aber wurde, desto mehr ich reflektierte im Studium und sonst wo, umso herausfordernder war es, diesen Sätzen Glauben zu schenken. Weil immer wenn ich diesen Satz gehört habe oder selbst gesprochen habe, schwang immer irgendwas Kindliches, teilweise auch irgendwas Naives mit. Und eine Person aus unserer Gemeinde, die sagte letztens zu mir, Tobi, Gott ist gut. Wir müssen das nur öfters und deutlicher vor Augen führen und diesem dann auch Glauben schenken. Ich glaube, dass das wahr ist und ich bin dabei, das immer wieder neu für mich zu lernen und mir das neu bewusst zu machen. Mach dir mal eine Liste. Wie viel Gutes hast du in dieser Woche schon empfangen? Wie viel Gutes hast du in deinem Leben bereits erfahren? Wo bist du bewahrt worden? Wie viele Beweise, dass du schon jetzt gesegnet bist, findest du? Um dein Gedächtnis ein bisschen in Schwung zu bringen, ein paar Beispiele. Du durftest heute Morgen aufstehen, du hattest ein kuscheliges Bett, du bekommst gesunde Lebensmittel, du bekommst sauberes Trinkwasser, hast eine Familie, hast Freunde, du kannst sehen, hören, fühlen, dich bewegen, du kannst die Natur wahrnehmen, hast ein festes Dach über dem Kopf, hast vermutlich ein Smartphone, du lebst in der Demokratie, hast Arbeit, bekommst kostenlos Bildung, hast eine Krankenversicherung und ein großer Teil von uns hat noch nie einen Krieg erleben müssen. Das sind Dinge, die sind mir innerhalb von 45 Sekunden eingefallen, als ich das geschrieben habe. Merkst du das? Gott hat dein Leben reich gesegnet. Wie in allen drei Segenssätzen schließt sich diesem ersten Segenszuspruch ein zweiter an. Und behüte dich. Dieses Behüten, der Wunsch nach Bewahrung, nimmt eine noch größere Bedeutung ein, wenn wir dieses Behüten in seinem biblischen Kontext, in seiner biblischen Situation lesen, wo es steht. Weil das Volk Israel, das steht an dieser Stelle unmittelbar vor dem Aufbruch am Berg Sinai in die Wüste, in das gelobte, in das versprochene Land Kanaan von Gott. Und das Volk, das weiß nicht, dass es eine generationenübergreifende Zeit dauert und sie diese Zeit in der Wüste verbringen. Das liegt teilweise auch an ihnen. Rebellion gegen Gott, Zweifel an seinen Verheißungen, die menschliche Fokussierung auf das Unheilvolle, das Nicht-Sehen-Wollen von Gutem. Und trotzdem steht vor all diesem, vor all dem, was dann später passiert, steht dieses Behüte, diese Bewahrung, der Schutz von Gott über seinem auserwählten Volk. Und er hält diese Versprechen letztendlich ein. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du nach den Sommerferien, nach deinem Urlaub jetzt vor einem neuen Lebensabschnitt stehst. Neue Schule, neues Projekt in der Arbeit, Veränderungen in der Familie, was nicht alles passieren kann. Und ich kann dir sagen, dieses Behütet, diese Bewahrung, die steht auch ganz persönlich über deinem Leben. Gott geht mit dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Woran denkst du bei einem leuchtenden Gesicht? Das Strahlen von jemandem, der eine Auszeichnung bekommt? Die Augen von einem Kind, wenn es seine Geschenke an Weihnachten öffnet? Wenn du in ein strahlendes Gesicht schaust, dann spricht es Bände. Das Strahlen, das merkt man der betroffenen Person sofort an. Und meistens steckt es einen dann auch selbst an. Und es ist noch etwas Besonderes, wenn du selbst derjenige bist, der eine andere Person zum Strahlen bringt. Das Angesicht Gottes leuchtet über dir. Jetzt wird's intensiv. Gott segnet und behütet dich nicht nur, sondern er wendet dir seine erfahrbare und erkennbare Seite zu. Gottes Angesicht leuchtet über dir. Es leuchtet, weil du ihn zum Strahlen bringst. Und dieses Strahlen, das soll ansteckende Wirkung auf dich entfalten. Es soll dann dich zum Leuchten bringen. Und weißt du, wie Gott es anstellt? Indem er sagt, wie wunderbar du geschaffen bist. Er hat dich nur wenig geringer gemacht als er selbst. In Psalm 8, Vers 6 steht, er hat dich mit Ehre und mit einer Würde ausgestattet und gekrönt. Du bist sein geliebtes Kind. Gottes Angesicht leuchtet dich aber nicht nur an, es soll dich auch erleuchten. Es soll dir Klarheit in die Wirrungen deines Alltags bringen, Licht in deine dunklen Momente holen und dir den Weg zeigen, wenn du durch ein undurchsichtiges Tal gehen musst. Das meint der Beter im Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Gott ist nicht weg, er ist gnädig. Die Grundbedeutung im Hebräischen für gnädig sein lautet ungefähr sich herabbeugen. Gott beugt sich gern zu dir herab. Er lässt sich auf die Ebenen von deinem Leben ein. Und das ist nicht nur einfach so dahergesagt, sondern das ist purer Ernst, weil Gott weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er kam in Menschengestalt als Jesus von Nazareth auf die Erde und hat dort selbst erfahren, was Schmerzen sind, was Zweifel sind, was Mobbing ist, was Leid und was sogar Tod bedeutet. Und aus diesem Grund, aus allein diesem Grund kann dir unser Gott nahe sein und versteht dich auch in all deinen Fragen. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Diese Nähe Gottes findet im letzten Segenszuspruch seinen Höhepunkt. Sein Höhepunkt an Intensität. Noch einmal ist vom Gesicht die Rede. Die Rede, aber diesmal vom Gesicht erheben. Jeder von uns kennt es. Wenn dein Gegenüber zu Boden schaut, dann bleibt für dich im Regelfall unklar, was er oder was sie fühlt. Die Emotionen und die aktuelle Gefühlslage, die bleiben versteckt, die bleiben im Unscheinbaren. Schau dir dagegen jemand offen ins Gesicht, quasi von Auge zu Auge, von Face to Face, dann wird die Sache deutlicher. Du kannst erkennen, ob dich jemand freundlich, ob dich jemand böse, ob dich jemand verzweifelt, verwirrt oder hilfesuchend anschaut. Und beziehen wir diese Beobachtung auf Gott, dann bedeutet diese Wendung, dann bedeutet dieser Zuspruch, Gott zeigt sein Gesicht, er begegnet dir offen, allein dir gilt sein ungeteiltes Interesse. Und davon können, sollen und müssen wir, glaube ich, lernen. Vor allem in einer Welt, die immer mehr individualistischer geprägt ist und wo viel mehr anonym passiert. Nimmst du dir in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen mit deinen Freunden, mit deinen Verwandten, mit deiner Familie die Zeit, deinem Gegenüber einmal offen ins Gesicht zu schauen, dessen Gesichtszüge wahrzunehmen, darin zu lesen und auch versuchen abzulesen, was diese Person eigentlich beschäftigt. Ich möchte jeden Einzelnen von euch in dieser Woche herausfordern, das neu zu erlernen, seinem Gegenüber ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken und in das Gesicht seines Gegenübers zu blicken, wahrzunehmen und dich dann zu fragen, was braucht vielleicht gerade diese eine Person? Wo oder wie kann ich meine von Gott geschenkten Gaben und Talente zu einem Segensbringer für sie werden? Wie kann ich das schaffen? Was kann ich der Person Gutes tun, um dem Segen, den ich selbst empfange, auch meinem Nächsten gegenüber sichtbar Ausdruck zu verleihen? Gott will dir Frieden geben. Das ist seine Absicht. Und so wird es in diesem Segenszuspruch zum Schluss mitgeteilt. Und mit diesem Wort Frieden, damit ist nicht nur ein äußerlicher Frieden gemeint. Frieden steht für Heil, steht für Glück, das steht für gesunde Beziehungen von Mensch zu Mensch und von Mensch zu Gott. Sehnst du dich nach diesem Frieden? Vielleicht gerade inmitten von Unklarheit, von Zweifeln, von anderen Herausforderungen. Dann gilt dir ganz besonders dieser Segen aus Philipper 4, Vers 7. Gott, bewahre dein Herz und gebe dir einen Frieden, der höher ist als alle deine Gedanken, die du denken kannst, und der höher ist als all deine Vernunft. So wie es eine Art Einleitung zu diesen drei Segenssprüchen gibt, so gibt es quasi auch einen Ausgang, einen Abschluss, der alles bündelt. Wie ein Segen, der am Schluss vom Gottesdienst steht, der dann auch alles bündelt. Dort heißt es, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Den Namen auf jemanden legen, wie soll das gehen? Beim Nachdenken habe ich gedacht, dass wir das eigentlich ständig tun und dafür nur ein anderes Wort benutzen. Wir nennen jemanden Freund und rufen diesen bei seinem Namen. Und damit beschreiben wir eine Wirklichkeit auf der Beziehungsebene. Mit der Nennung und durch die Anrufung von einer Person mit ihrem Namen, da entsteht eine Beziehung. Ein Niemand wird zu einem Jemand, zu einem Gegenüber. Ein Er oder eine Sie wird zu einem Du. Wir gehören zusammen, uns beide verbindet etwas. Du bist mir wichtig. Wenn wir jetzt den Namen Gottes auf eine andere Person legen, dann bedeutet das dasselbe. Mit Gottes Namen sprechen wir eine Wirklichkeit über jemanden aus. Und was ist diese Wirklichkeit? Es ist die Nähe Gottes. Er ist bei dir, er ist in dir, um dich herum und über dir. Genau das sagt nämlich auch sein Name aus. Wo in der deutschen Bibel, in der guten alten Luther-Übersetzung, der Herr steht, da steht im hebräischen Original das Wort Jahwe. Das ist der Name, mit dem sich Gott Mose gegenüber im brennenden Dornbusch vorstellt. Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. 2. Mose 3, Vers 14. Durch die Offenbarung seines Namens macht sich Gott verfügbar. Und wenn man das sprachlich ein bisschen anschaut, dann erkennt man, dass in diesem Namen Jahwe eine Form für sein enthalten ist. Manche Bibelübersetzungen übersetzen auch, ich werde sein, der ich sein werde. Oder man übersetzt eben, ich bin, der ich bin. Oder mit ganz einfachen und mit ganz klaren Worten ausgedrückt, ich bin da. Den Namen Gottes auf jemanden zu legen heißt, über seinen Gegenüber die Wirklichkeit der Nähe Gottes auszusprechen. Das meint dieser Satz. In diesem ältesten überlieferten Segen der Bibel verspricht Gott Dinge, die heute noch in gleicher Weise für uns gelten. Dass er für uns da ist, uns begleitet, uns Gutes schenken und Böses von uns fernhalten will. Dass er sich über uns freut und gerne mit uns auf Augenhöhe kommt, mit lacht, mit weint, uns Frieden gibt und uns seine Nähe schenkt. Drei Segenszusprüche, die enormes Potenzial in sich haben. Drei Zusagen, die Gott dir persönlich durch Menschen in dein Leben hineinsprechen möchte. Und ich hoffe, dass dieser Segen zu einer Selbstverständlichkeit wird, aber zu keiner Belanglosigkeit in deinem Leben. Dieser Segen, der kommt von Gott, der entspringt aus seiner brennenden Liebe für uns. Dieser Segen, der verspricht dir Überfluss und Gutes. Und dieser Segen, der ist mit dem Auftrag verbunden, dass du deine Mitmenschen an deinem von Gott geschenktem Überfluss teilhaben lässt. Amen.